immer mehr von ihm, immer mehr. Und je mehr wir auch aufnehmen, desto mehr können wir auch weitergeben. Das ist nämlich, ja, wenn wir nur immer so voll sind und dass wir das gar nicht mehr aushalten, dann müssen wir es weitergeben. Liebe ist immer proaktiv. Liebe verschenkt sich. Liebe, ja, gibt hin. Die Liebe, die wir aufnehmen, die geben wir weiter. Liebe, die ja für uns selber ist, das ist keine Liebe. Wir sollen sie weitergeben. Dann ist es echte, wahre, göttliche Liebe. Und jetzt kommen wir weiter zu dem Predigttext heute. Das geht heute um Anbetung. Wahrhaftig im Geist. Anbetung, ja, ist ein ganz großes Wort. Anbetung ist Verehrung, ist die erste Priorität im Leben einräumen, ist alles ausgerichtet auf jemanden oder etwas hin. Aber bevor wir Anbetung einüben oder lernen oder ausüben, ist erst ein Schritt erforderlich. Menschen, die Gott nicht kennen, die können auch nicht anbeten. Und darum ist die erste Bedingung die Errettung oder Erlösung eines Menschen. Und ich denke, hier sind wir an einem guten Platz. Da ist wahrscheinlich der überwiegende Teil erlöst, errettet, nehme ich mal an. Und wir haben schon die erste Bedingung erfüllt. Jetzt ist es ja so, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das war auch unter anderem mein Taufspruch, steht in 1. Timotheus 2, Vers 4. Er will es. Aber man könnte ja sagen, dass jetzt alle Menschen berufen sind, alle errettet werden sollen. Aber Tatsache ist ja, dass sich nicht alle Menschen berufen lassen. Hier kommt nämlich als der freie Wille des Menschen ins Spiel. Wir können uns frei entscheiden. Und Jesus will freiwillige Hingabe, nicht irgendwie was Erzwungenes. Und Gott weiß letztendlich im Voraus, wer sich berufen lässt. In Römer 8, Vers 30 heißt es, ich weiß nicht, ob man das, die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt und die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Dieser wunderbare Weg, den Paulus uns hier aufzeigt. Siehst du die Prädestination bzw. Vorherbestimmung Gottes, der all deine Gedanken schon vorher kennt, bevor du sie denkst? Und er weiß also auch schon im Voraus, wie du dich entscheidest. Und wenn du nun diese wichtigste Entscheidung in deinem Leben getroffen hast, ein Kind Gottes zu werden, dann stehst du an der Startlinie des ewigen Lebens. Und alles im Reich Gottes fängt an mit der sogenannten neuen Geburt. Habt ihr vieles schon darüber gehört? Bekehrung, neue Geburt, Entscheidung, ja, entschieden sein. Und die neue Geburt ist ja jetzt nicht eine Reformation der alten sündhaften Natur, das wäre viel zu wenig, sondern es ist wirklich ein Schöpfungsakt Gottes durch den Heiligen Geist und durch das Wort Gottes wird das in unserem Leben Realität. Die Bedingung für die neue Geburt ist der Glaube an den gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus Christus. Und Jesus sagt es auch im Johannesevangelium ganz klar, im Kapitel 3, Vers 5. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Wenn du Jesus nun einlädst, in dein Leben zu kommen als Herr und Erlöser und von Herzen glaubst, dass ihn der Vater aus den Toten auferweckt hat, dann schafft der Heilige Geist und das Wort Gottes, das Wasserbad im Wort, diesen wiedergeborenen Geist in dir, der in einer, kann man so ausdrücken, einer sogenannten Symbiose mit dem Heiligen Geist verbunden ist. Dein Geist mit dem Heiligen Geist verbunden. Und er ist letztendlich der Impulsgeber für wahre Anbetung. Anbetung wahrhaftig im Geist. Und das ist die Anbetung, von der Jesus spricht. Und dieser wiedergeborene Geist ist wiederum mit deinem Verstand, dem Intellekt verbunden und gibt dir Worte der Anbetung weiter, die du aussprichst. Das ist dieser ganze ablaufende Prozess in dir. Oder du bewegst es auch nur in deinem Herzen, das heißt in sich, in ihm versunken sein. Das ist das Wort Kontemplation, in ihm versunken sein. Ganz in dieser Stille. Das finden wir auch oft in den Klöstern. Da sind diese Mönche in sich versunken und ja, gehen ganz tief in ihr Inneres rein. Und es geht nur um Jesus allein. Und das ist etwas, was wir festhalten. Jetzt kommen wir zurück zu der Berufung Gottes. Es ist mit der allgemeinen Berufung im Reich des Lichts mit Jesus zu leben, eine ganz individuelle, spezielle Berufung geht da einher. Weil Gott jetzt in seiner Weisheit geht anders vor als die Welt. Gott beruft vorwiegend das Schwache, das Geringe, das Verachtete vor der Welt in seine Mannschaft, damit er allein die Ehre für die Siege bekommt. Das heißt auch in Jesaja 42, alles will er mit uns teilen, aber seine Ehre wird er mit niemand teilen. Auch gibt er seinen Ruhm nicht diesen geschnitzten Götterbildern. Er will mit uns alles teilen, die Ehre aber ihm allein. Ja, und ich habe mir so ein Beispiel gedacht, jetzt zum Beispiel, wenn Gott der Fußballtrainer wäre und ja, er wählt sich zum Beispiel Spieler aus wie den Lewandowski oder den Neuer oder den Messi und ja, und dann wird eine Weltmeisterschaft gespielt und dann gewinnen diese Jungs. Ja, klar, dann sagt man ja, die sind ja außergewöhnlich, das ist nichts Besonderes, wenn die gewinnen. Das sind ja auch die Leute, die das wirklich drauf haben. Wenn er jetzt aber als Trainer, Gott beruft als Trainer uns, so ganz gewöhnliche, normale Spieler, ja, da schaut es ein bisschen anders aus und die gewinnen trotzdem diese WM. Wer bekommt dann die Ehre? Natürlich der Trainer und Gott allein, weil aus uns heraus könnten wir das nicht. Da habe ich eigentlich viel weniger Talent wie ihr zum Teil. Ich habe mal in so einer Betriebsmannschaft gespielt, da habe ich mal durch Zufall ein Tor geschossen, aber das war ja Zufall. Jetzt ist im Radsport ein bisschen anders, da war ich schon ein paar Mal nah dran an dem Weltmeistertitel und ja, aber auch hier, Gott allein die Ehre und aus seiner Gnade, das ist nicht aus mir. Und ich will ihn verherrlichen und ihm die Ehre geben dafür. Das ist etwas, was ganz tief in uns verankert ist. Und das ist also Gottes Prinzip bei der Festlegung von Berufungen. Es ist jetzt nicht jeder zum Pastor oder Ältesten oder zu einem Apostel oder zu einem Propheten, einem Evangelisten oder Lehrer berufen. Das ist alles wunderbar, das sind wunderbare Berufungen und es gibt noch viele andere, ganz einzigartige Berufungen, die auch mehr so im Hintergrund ablaufen, die nicht so in der Öffentlichkeit stehen. Das sind Hilfs-, Barmherzigkeitsdienste und so weiter. Aber wisst ihr, was unsere höchste Berufung ist? Sie steht im Johannesevangelium Kapitel 4, die Verse 23 und 24. Und es ist das Thema dieser Predigt. Kannst du das mal? Genau. Und da heißt es, aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Also wahrhaftig im Geist. Jetzt wurde diese Anbetung zu Pfingsten Realität. Nach der Ausgießung des Heiligen Geistes wurde diese Anbetung zum ersten Mal Realität. Und Anbetung und Lobpreis ist also unsere höchste und ewige Berufung. Verehrung, großen Wert beimessen, die höchste Priorität ihm geben. Und es ist ja auch so, in diesem Sinne betet auch die Welt an. Sie hat andere Idole, wo sie anbetet. Es sind vielleicht Filmschauspieler, es sind große Sportler, die Weltmeisterschaften erringen, und es sind Menschen, die vielleicht große Erfindungen machen, wo die Menschen denken, ah, das ist was ja Außergewöhnliches. Und ja, sie geben hier diese Priorität und beten indirekt an. Natürlich ist es das ganz anderes, wie wenn wir ja uns ausrichten auf unseren wunderbaren dreieinen Gott, der es allein wert ist, angebetet zu werden. Wie kannst du jetzt nun die Berufung in deinem persönlichen Leben umsetzen, ein Anbeter und Lobpreiser Gottes zu sein? Jetzt musst du dazu nicht unbedingt ein Musikinstrument spielen, so wie das Arthur und Benny so wunderbar machen. Ganz toll. Es ist aber doch Anbetung und Lobpreis vor allem eine Herzenseinstellung. Und sie kommt in deinem ganzen Leben zum Ausdruck. Lobpreis beschreibt die Taten Gottes, verherrlicht und rühmt seine Eigenschaften in allen möglichen Ausdrucksformen. Das ist Lobpreis. Und Anbetung richtet sich ganz allein auf ihn aus. Egal, was er für dich tut, um seiner selbst willen betest du ihn an, weil er es wirklich wert ist, angebetet zu werden. Das alles fängt jetzt an in deinem stillen Kämmerchen, an dem Ort der Stille, wo du unter dem Blick Jesu stehst. Du bist ganz allein, du bist in deinem Zimmer, du wachst auf und da fängt es an. Es ist ja jetzt so, überwiegend stehen wir unter dem Blick von Menschen und so auch heute Morgen. Du denkst vielleicht, was denken die Geschwister über mich? Habe ich das richtige Outfit an? Sind meine Haare in Ordnung? Vielleicht jetzt in diesen Corona-Zeiten ein bisschen schwierig. Wir sind dazu übergegangen, wir schneiden uns die Haare selber jetzt. Ja, notgedrungen, aber hat auch Vorteile. Und ja, aber du denkst, ja, bin ich jetzt, wo ich hier sitze, was mache ich für einen Eindruck auf andere Menschen? Du stehst unter dem Blick von Menschen, jeder Einzelne hier. Ganz im Gegensatz, wenn du in deinem stillen Kämmerchen bist, da bist du unter dem Blick nur allein von Jesus. Und jetzt kannst du aber trotzdem, du hier bist, im Gebet und in der Erbetung heraustreten aus diesem Blick der Menschen und unter den Blick Gottes treten. Das ist genau der Moment, wenn wir aufstehen, wenn wir ihm Ehre geben, wenn wir ihm Lieder singen, dann bist du nicht mehr unter dem Blick von Menschen, sondern unter seinem Blick. Das ist wunderbar. Und wenn wir Jesus anschauen, er führte wirklich ein Leben, das völlig unter dem Blick des Vaters stand. Er hat immer nach ihm gefragt, er hat ihn gesucht, er ist auf den Berg gegangen zu beten. Er hat immer gesagt, Vater, dein Wille geschehe. Vater, alles, was du hast, ja, will ich dir auch weitergeben und das aus ganzem Herzen tun, was du mir aufträgst. Getreu sein bis zum Tod und zum Tod am Kreuz. Und jetzt in der Anbetung können wir diese Grundhaltung einüben. Das ist ganz wichtig, die dann so nach und nach auch unser ganzes Leben ergreift und beeinflusst. Die Frage lautet heute, unter welchem Blick möchtest du leben? Und Jesus fragt dich, möchtest du ganz unter meinem Blick leben? Egal, was Menschen über dich denken oder sagen, du bist mein geliebtes Kind und ich habe Gefallen an dir. Und dieser Blick, der setzt dich wirklich frei. In ihm findest du deine Würde und Schönheit und deine Freude und deinen Frieden. Und sage dem Herrn, ich will unter deinem Blick leben. Ich will dir diese Gebetszeit schenken und nur vor deinen Augen da sein. Das hat wirklich gewaltige Auswirkungen. Ich habe das auch erkannt in meinem Leben, wenn ich jetzt aufwache, Jesus ist der erste Gedanke in meinem Leben, wenn ich aufwache in der Früh und ihn einfach anschaue, das Gebet, ihn zu erkennen, ihm Ehre zu geben. Das ist so, ja, das ist etwas, was in einem ist. Das kannst du auch nicht beschreiben. Und der Tag beginnt mit Anbetung und du sagst ihm all das, was er für dich bedeutet, was er für dich tut und noch tun wird. Und unabhängig davon, ob er irgendetwas tut für dich, ist er doch mein Ein und Alles, das Zentrum meines Lebens. Er ist, wie wir gesungen haben, der König der Könige. Er ist der Herr der Herren. Er ist gewaltig, einzigartig, unbeschreiblich. Er ist der wahre Siegesheld. Er hat den Tod überwunden. Und er ist unvergleichlich. Er ist ewig. Er ist der Löwe und das Lamm, der Herrscher, Sieger der Sieger, Herr aller Herren. Und sein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, wie wir es im Vater unser beten. Das ist so einfach Erheben seiner Größe und seiner Macht. Und mit diesen so begrenzten Worten kannst du deine Herzensaugen auf ihn richten, die größte, die herrlichste, die schönste Person des ganzen Universums. Lass es auf dich wirken. Jesus, schönster Name, er ist wirklich anbetungswürdig, er allein. Und das ist Lobpreis und Anbetung. Und auch heute Morgen, es geht nicht um uns in erster Linie, es geht um seiner selbst willen. Es geht um ihn. Wir haben es auch angesprochen, das Lied, ich kehre zurück zu diesem Herz der Anbetung. Es geht nur um Jesus allein. Er ist der Mittelpunkt. Das ist unser Zentrum und unser Ziel. Und auf diesem Weg sind wir alle zusammen, dass wir das gemeinsam auch einüben und praktizieren. Und Paulus betet jetzt dann auch im Epheserbrief, dass der Gott unseres Vaters, der Vater der Herrlichkeit, uns geben möge, den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen, ihn allein zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt den Reichtum der Herrlichkeit und die Hoffnung, zu der ihr berufen seid. Und jetzt ist Anbetung auch den Blick ausrichten auf die heilige Faszination des Dreieinen Gottes. In unserem geistlichen Leben spielt sich nämlich ein Kampf ab. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt. Es geht um unseren Fokus. Wohin, worauf schaue ich mit meinen Augen des Herzens, das auch auf meine natürlichen Augen dann Auswirkungen hat. Es gibt eine heilige Faszination und eine dunkle Faszination. Habt ihr sicher schon bemerkt. Es gibt etwas, was einen fasziniert. Das Wort kommt von dem lateinischen Fascinare, das heißt von etwas bezaubert, betört, gefesselt zu sein. Und Jesus sagt es auch in Matthäus 6, Vers 22 und 23. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter und geläutert ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Das sind die zwei Unterschiede. Jeder Mensch hat die Fähigkeit, von etwas fasziniert zu sein. Das können Tiere nicht, das kann nur der Mensch. Nur der Mensch kann Schönheit wahrnehmen. Und du entscheidest jetzt dich ganz persönlich, worauf richtest du deinen Blick? Was fesselt dich? Was betört und bezaubert dich? Sind es die Dinge, die die Welt zu bieten hat? Oder ist es Jesus Christus, dein Herr und Erlöser. Und nun wird der Teufel, der Widersacher, immer wieder kommen und dich versuchen, deinen Blick von Jesus abzuwenden und zu schauen auf diese vergänglichen Dinge dieser Welt, auf Luxus, materielle Güter, Ansehen, Status, alles, was die Welt dir vorgaukelt. Und uns Ehemännern vorgaukelt die vermeintliche Schönheit fremder Frauen. Und dabei sollten wir fasziniert sein von der Schönheit unserer eigenen Frau, die Gott uns geschenkt hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Mache damit keine Kompromisse, denn sonst bringst du dich in Gefahr. Im Römerbrief, Kapitel 1, die Verse 28 und folgende, wird uns berichtet über die Konsequenz, wenn man die Faszination über den Schöpfer aller Dinge und seiner Werke eintauscht gegen die dunkle Faszination. Es heißt hier, und wie sie es gemeint sind, die Gottlosen, für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in verkehrten Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist. Und jetzt wird uns das genannt, was nicht recht ist vor Gott. Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, Neid, Mord, Hader, List, Eifersucht, Gottesverächter, Verleumder, Gotteshasser, das ist die absolute Spitze des menschlichen Hochmuts. Und Gott ist ein gerechter Gott und er lässt sich nicht spotten, heißt es in Galater 6, Vers 7, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Das sind diese zwei Bilder zwischen und diese Kluft zwischen heiliger und dunkler Faszination. Und jetzt geht es für uns Christen um was ganz Entscheidendes. Das geistliche Leben soll nämlich nicht eintrocknen, wenn wir uns auf falsche Dinge ausrichten. Es ist Wert und Weisheit in einem geistlichen Leben, das durch gewisse Disziplin geordnet ist. Und es ist jetzt nicht was Gesetzliches, es kann auch ein frei gewählter Ausdruck entschiedener Liebe sein für deinen Herrn. Da kannst du dich disziplinieren, freiwillig, aus Gehorsam ihm gegenüber. Und mit der Zeit weitet sich dein Herz und es wird ja empfänglich für diese große Schönheit Gottes. Und jetzt lese ich euch gerade mal eine Passage vor, die Jeremia geschrieben hat in seinem Buch im Kapitel 33, in Vers 3. Rufe mich an, dann will ich dir antworten und will dir Großes und Unfassbares mitteilen, das du nicht kennst. In Verse 10 und 11. So spricht der Herr: An diesem Ort, von dem ihr sagt, er ist verwüstet, ohne Menschen und ohne Vieh, in den Städten Judas und auf den Straßen Jerusalems, die öde sind, ohne Menschen und ohne Bewohner und ohne Vieh. Dort wird wieder gehört werden die Stimme der Wonne und die Stimme der Freude, die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut, die Stimme derer, die sagen, preist den Herrn der Heerscharen, denn gütig ist der Herr, ewig wert seine Gnade. Die Stimme derer, die Lob in das Haus des Herrn bringen. Denn ich will das Geschick des Landes wenden wie im Anfang, spricht der Herr. Und Jeremia war ein Prophet mit einem weinenden Herzen, ein wahrer Anbeter mit einer großen Liebe für sein Volk. Und hat es immer wieder aufgefordert, umzukehren. Aber es hat alles nichts geholfen. Sie wurden in diese babylonische Gefangenschaft verschleppt. Wir haben es gehört auch, da war auch der Daniel in dieser Zeit unter dem Nebukadnezar. Und in dieser Zeit, ja, hat Jeremia das vorausgesagt und es ist tatsächlich eingetroffen. Sie wurden verschleppt. Aber er hat auch schon gesehen, die Rückkehr des Volkes, die Rückkehr eines gewissen Teiles des Überrestes von Israel, die Menschen, die wirklich ja an Gott glaubten Und das ist auch heute noch. In jedem Volk, in jedem Land ist ein Überrest, die treu zu dem Herrn stehen, die wirklich wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung. Und es ist in keinem Land anders. Es ist immer nur ein Überrest, weil es keine Allgenügsamkeit gibt oder keine Rettung für alle Menschen, sondern nur für die, die wirklich dem Herrn gehören, die ihr Leben ihm übergeben haben. Und auch in Israel war so 2-3% sind zurückgekehrt. Und unter Esra, dem Priester, dann über 100 Jahre später sind sie zurückgekommen, und unter Nehemia, der auch einfach diese Rückführung begleitet hat. Erst kam der Zerubabel zurück und dann viel später die anderen. Und dann war ein Punkt erreicht, wo diese Prophezeiung des Jeremia erfüllt wurde. Nämlich der Tempel wurde aufgerichtet wieder. Und ich habe es gelesen, das war so, dass sie wieder die Stimme der Freude und die Stimme des Bräutigams hören durften und den Lobpreis Gottes in diesem Haus. Und vorher haben sie geweint, als Esra das Gesetz vorgelesen hat. So tief ist es in ihnen gewesen, dass sie die Herzen so berührt hat, und sie haben geweint vor dem Herrn. Und dann hat der Esra gesagt: Weint nicht, sondern freut euch jetzt und esst und trinkt und macht ein Jubelfest, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das ist nämlich dieser Kontext von diesem Vers. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, und wir werden zurückkehren in das Haus des Herrn und ihm Jubel darbringen, und wir werden bleiben im Hause des Herrn immer da. Das ist unsere Berufung, und darüber freuen wir uns. Und auch jetzt, das hat sich erfüllt, und auch jetzt ruft Gott Menschen in dieses Haus des Herrn zurück, dass sie loben und preisen und ihm Anbetung bringen. Und dazu sind wir auch berufen. Das habe ich einfach auch so in den Vordergrund gestellt. Und wir haben so tolle Beispiele im Alten Testament. Treue, ergebene Menschen, die ihr ganzes Herz dem Herrn gegeben haben. Auch Obadja, einer der kleinen Propheten, dessen Name bedeutet Anbeter des Herrn. Er hat auch prophezeit über Edom, dieses Gericht. Und er war auch ein Anbeter Gottes. Es ist die höchste Berufung jedes Menschen. Und so ist Anbetung die Einübung, die Vorbereitung der geistlichen Geschmackssinne für die köstliche Liebe Gottes, wenn man das so ausdrücken kann, das ist so poetisch. Die Einübung der Geschmackssinne für die köstliche Liebe des Gottes, unseres Herrn. Und im Psalm 34 wird es eigentlich auch ausgedrückt, da steht: Sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Er allein ist freundlich, er allein ist gut und liebenswert in Person. Und wir kennen also auch die Geschichte von Paulus und Silas im Gefängnis, denn Lobpreis ist auch eine Waffe. Lobpreis ist was anderes wie Anbetung, aber Lobpreis ist auch etwas, was Gott gebraucht, um Siege zu erringen. Zum Beispiel war Paulus und Silas im Gefängnis. Ihr wisst, in welcher Stimmung die waren um Mitternacht nach einem Evangelisationseinsatz. Vielleicht der Jochen, wenn er auch so um Mitternacht verhaftet im Gefängnis an den Block. Und jetzt werden sie ausgepeitscht und so weiter. Hättet ihr da irgendwie Lobpreis auf euren Lippen? Ganz schwierig. Aber Lobpreis bringt die Wendung. Paulus und Silas loben und preisen den Herrn, und die Ketten und die Fesseln springen ab. Der Gefängniswärter stürzt herein, will sich umbringen, und Paulus sagt: Tu es nicht. Und sein ganzes Haus wird in dieser Nacht bekehrt und getauft. Wann hat Paulus und Silas mit dem Lobpreis begonnen? Vor oder nach dem Wunder? Wir würden es gerne so nach dem Wunder tun, oder? Wenn das passiert ist, wenn das Wunder geschehen ist. Aber sie haben es vor dem Wunder getan, wo sie noch gefesselt waren und wo alles ja anders ausgesehen hat und wo wir wahrscheinlich gejammert und geklagt hätten, ach, hat uns Gott, jetzt waren wir so unterwegs für ihn und jetzt ist es die Belohnung, dass wir jetzt im Gefängnis landen. Aber Gott will uns da auch prüfen. Er will, dass unser ganzes Herz auf ihn ausgerichtet ist. Und dann übernatürlich können wir auch Lobpreislieder singen, so wie Paulus und Silas. Und das Wunder geschieht und dann können wir vor und nach dem Wunder Gott lobpreisen. Auch in 2. Chronik 20 wird uns eine Begebenheit berichtet, wo der Josaphat gegen die Ammoniter und die Moabiter gekämpft hat. Und da wurde auch, der war zahlenmäßig unterlegen, aber mit Lobpreis wurde der Sieg errungen. Sie haben Sänger bestellt und die sind vorne ausgezogen. Und dann hat der Herr einen Hinterhalt kommen lassen über die Feinde und die haben sich gegenseitig umgebracht. Lobpreis ist der Schlüssel zum Sieg. An dieser Stelle will ich jetzt euch gerne auszugsweise aus einem Buch vorlesen. Das hat ein bekannter katholischer Charismatiker geschrieben, aber das hat mich sehr berührt. Das heißt, die Überschrift dieses Kapitels, die Verschwendung. Gebet bei Tag und bei Nacht, Verschwendung. Und es heißt hier, Bethanien, vielleicht 3. April 29 nach Christus. Es ist der erste heiße Tag in diesem Frühjahr, so wie heute vielleicht. Der Wind hat nachts zuvor gedreht und nun bläst warme Luft aus dem Negev über Bethanien. Die letzte Woche vor dem großen Fest. Schon sind einige Dutzend Pilger eingetroffen, die wie jedes Jahr auch diesmal ihr Quartier in dem kleinen Städtchen gleich hinter dem Ölberg beziehen. Die letzten Tage sind anstrengend gewesen. Das Wandern durch die Ortschaften, Streitgespräche mit zunehmend feindseligen Pharisäern und Rabbinern, getuschelte Behauptungen von einem Mordkomplott. In ganz Jerusalem, so sagt man, spricht man von Jesus und dem auferweckten Lazarus. Auch Jesus ist erschöpft. Er war Mensch wie wir, hatte auch Erschöpfung und Durst und Hunger. Das finde ich so genial. Er war auch erschöpft. Der Weg von Ephraim war staubig und steil. Sie sind vormittags losgegangen und freuen sich nun auf ein Wiedersehen mit den Freunden in Bethanien. Eigenartig ist Jesus in den letzten Tagen manchmal gewesen. Er hat sorgenvoll von ihrer Wallfahrt nach Jerusalem gesprochen, von Konflikt, von Verrat und vom Sterben. Wie gut, dass dies erst einmal vergessen ist, als sie die kleinen Lehmhütten Bethaniens sehen, die sich an den Berghang schmiegen. Ein kleiner gepflasterter Weg führt an einer Steinmauer entlang, einige Schritte aus dem Dorfzentrum hinaus zu dem Anwesen Simons. Ja, jenes verwitweten Gewürzkrämers, der vor einigen Jahren an Aussatz erkrankt ist, bald darauf aus dem Dorf ausgeschlossen werden musste und ebenso bald darauf starb. Das Haus des Lazarus und seiner beiden älteren Schwestern, die an Elternstatt für ihn und den Haushalt sorgen. Shalom, grüßt Jesus, der als erster eintritt in die Nebenkammer der Wohnstube. Voll Freude dreht Maria sich um. Jeshua, ruft sie strahlend aus. Ich wusste nicht, dass ihr so früh kommen würdet. Nehmt Platz. Nun treten auch die Jünger ein. Martha und Lazarus eilen herbei. Wie schön, dass ihr da seid, sagt Martha und reicht eine Tonschüssel mit Wasser zum Händewaschen. Ihr müsst hungrig sein. Jesus ist der Ehrengast, der Freund der Familie. Ein fröhliches Gespräch entspinnt gemeinsame Erinnerungen und so weiter. Auf einmal steht Maria vom Tisch auf. Schweigsam ist sie bislang gewesen. Wie immer hat sie einfach nur Jesus angeschaut, seinen Worten gelauscht. Die Tischgespräche, das Essen, die Arbeit, all das scheint für sie im Hintergrund stattzufinden. Sie verschwindet im Nebenraum und einige Minuten lang fällt ihre Abwesenheit kaum auf. Als sie den Wohnraum leise von hinten wieder betritt, bemerkt es keiner der Gäste. Im Schatten, außerhalb des Lichtkegels der Öllampen, nähert sie sich Jesus. Keiner sieht kommen, was nun geschieht. Und als Maria beginnt, vergehen einige Sekunden, bevor überhaupt jemand darauf reagieren kann. In ihrem Arm trägt sie eine Alabaster-Amophore, kunstvoll gestaltet, in warmen Rosé-Tönen schimmernd. Das Fläschchen ist versiegelt. Sofort wird Martha und Lazarus klar, was Maria hier tut. Sie kennen das Fläschchen. Der Preis des Öls war hoch. 300 Silbermünzen ungefähr. Und der Vater ist jetzt gestorben vor 2 Jahren. Martha hat das Haus geerbt, Lazarus das Barvermögen. Und Maria die noch versiegelte Amphore. Das Nardenöl ist Marias ganzes Erbe. Ihre Absicherung, ihre Mitgift. Eben diese Flasche hält Maria in Händen und sie bricht den dünnen Hals des Flakons und beginnt den Inhalt über Jesu Haupt zu gießen. Vor Entsetzen die Augen und Münder offen. Sie schüttet das Öl regelrecht aus. Ein dünnes, glitzerndes Rinnsal quillt aus dem zerbrochenen Alabaster, benetzt Jesu dichtes Haar, rinnt über seine Stirn, drängt den Saum seines Gewandes. Und nun nähert sie sich Jesu Füßen, auch über sie gießt sie reichlich aus, massiert das Öl mit ihren Händen ein. Was tut sie da, steht in den Gesichtern der Gäste geschrieben. Und der eine oder andere äußert es auch flüsternd. Damit noch nicht genug. Sie zieht ihren Schleier von den Schläfen und löst die Holzspange aus ihrem dichten, dunkelbraunen Haar, das nun in langen Locken herabfällt. Ihren Kopf ganz nah an Jesu Füßen findet sie ihre Haare wie ein Tuch um Jesu Füße und beginnt, sie damit abzutrocknen. Das geht nun wirklich entschieden zu weit. Alles ist voll Nardenöl. Es trieft von Jesu Kopf, Gewand, Füßen. Was soll das, platzt es aus Judas heraus. Das ist Nardenöl, es ist ein Vermögen wert. Man hätte es für 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Was für eine Verschwendung. Nun stimmen auch die anderen ein. Das war ihr ganzes Erbe. Stell dir das vor, 300 Denare. Doch Jesus scheint all das nicht zu hören. Stumm und mehr wissend als lächelnd, blickt er auf Maria, deren Augen unentwegt auf seine gerichtet sind. Lasst sie, sagt er, als würde er mehr zu ihr als zu jenen sprechen. Die Armen habt ihr immer, doch mich nicht. Ich sage euch, wo immer auf der ganzen Welt das Evangelium verkündet wird, wird man von dem erzählen, was sie getan hat. Wenige Tage später, seine Haare und sein Gewand sind nicht mehr gewaschen worden. In seinem Haar hält sich noch Marias Narde. Als sein Haupt von dem ersten Schlag des Stockes getroffen wird, seine Stirn scheint noch von jenem Öl zu schimmern, als sich die fingerlangen Dornen bis zum Schädelknochen durch die Haut stechen. Als man das Kleid von seinem zerschundenen Leib reißt, da duften seine Gewänder nach Würzöl, wie Psalm 45 es verheißen hat. Und noch im letzten Augenblick, bevor Jesus am Kreuz die Sinne schwinden, riecht er Nardenöl auf seiner Haut. Maria hat diesen Leib für das Begräbnis gesalbt. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Das wird ihr in Ewigkeit nie vergessen. Das ist Anbetung. Das wird nie vergessen werden. Und Jesus hat es genossen, diese verschwendende Liebe, all ihr Vermögen, einfach über ihn ausgegossen. Wie können wir Jesus mehr anbeten? Und das ist so ein Bild. Und ja, er fordert uns heraus, sei du so eine Maria, gib du alles hin, alles, was dir teuer und kostbar ist. Denn Verschwendung an Jesus kann nie genug sein. Ja, jetzt hat Jesus alles vorbereitet. Er hat alles getan für uns. Und wie können wir damit anfangen? Das Übungsfeld, finde ich, ist für uns Eheleute, die meisten sind verheiratet, das Lieben lernen. Anbetung heißt Lieben lernen. Maria hat es uns vorgemacht. Und das Geheimnis oder das Rezept einer gesunden Liebe oder einer gesunden Ehe ist eigentlich die, dass beide Ehepartner den Herrn von ganzem Herzen lieben. Wenn das geschieht, dann kommt die übernatürliche Liebe von Jesus, der mitten in diesem Bund ist, auf die beiden zurück. Und das ist einfach so ein Rezept für eine lange, andauernde, beständige, gesegnete, heilige Liebesbeziehung zwischen den Ehepartnern. Und ich kann es aus Erfahrung sagen, das ist genau das der Punkt. Je mehr wir beide den Herrn lieben, desto mehr lieben wir uns gegenseitig. Und das ist, ja, das kommt übernatürlich runter. Und ich finde meine Frau noch überaus attraktiv. Das ist, ja, ich kann damit eigentlich übereinstimmen. Da gibt es ein schönes Liebeslied vom Reinhard May, der hat mal so ein tolles Lied geschrieben. Und da heißt es, wie vor Jahr und Tag liebe ich dich doch, vielleicht weiser nur und bewusster noch. Und noch immerfort ist ein Tag ohne dich ein verlorener Tag, verlorene Zeit für mich. Wie vor Jahr und Tag ist noch immerfort das Glück und dein Name dasselbe Wort. Allein was sich geändert haben mag, ich liebe dich noch mehr als vor Jahr und Tag. Lachen und Weinen sind in jener Zeit verklungen, die in 7 Meilenstiefeln an uns vorübereilt. Und von den besten all meiner Erinnerungen habe ich die schönsten, meine Freundin, wohl mit dir geteilt. Nein, keine Stunde gibt's, die ich bereute. Und mir bleibt nur als Trost dafür, dass keine wiederkehrt. Viel mehr als gestern liebe ich dich heute. Doch weniger, als ich dich morgen lieben werd. Ist das nicht toll? Das rührt zu Tränen. Und ja, das ist die Einübung der Liebe. Und wenn das unter den Ehepaaren ist, um wie viel mehr ist es dann auf ihn ausgerichtet? Und wir wollen das nicht missen, denn wir wissen, wenn wir ihn lieben, dann kommt es immer wieder zurück. Und darauf, aus diesem Kreislauf wollen wir nicht aussteigen. Und das ist das, eigentlich das Geheimnis, das Rezept einer Ehe, die hält. Wie wir es uns versprochen haben am ersten Tag. Wie vor Jahr und Tag liebe ich dich doch. Genau. Ja, zum Schluss wollen wir einen Blick auf den Thronsaal ausrichten. Ja, diese Thronszene in Offenbarung 4. Hier sehen wir Anbetung in Vollendung, in dieser Ewigkeit. Der Mittelpunkt der ganzen Szene ist der allmächtige, ewige Gott, der auf dem Thron sitzt. Alle Blicke sind auf ihn gerichtet. Das singen wir auch in diesem Lied, alle Augen auf ihn. Alle Orientierung ist verankert in dem, der dort thront. Ohne Unterlass rufen die 4 himmlischen Wesen, heilig, heilig, heilig. Sie staunen, sie äußern ihre Ehrerbietung in ständigem, unablässigem Lobpreis. Was ist das Geheimnis dieser freiwilligen Hingabe an die Anbetung Gottes? Wir entdecken es, wenn wir die vier himmlischen Wesen genauer betrachten. Habt ihr das schon mal gelesen? In der Offenbarung Kapitel 4, sie werden geschildert als bedeckt mit Augen, außen und innen voller Augen. Zunächst eher befremdlich. Warum diese vielen Augen? Alles im Himmel ist, wie auf der Erde, Gottes Schöpfung. Und er hat es so gemacht, dass jedes Geschöpf sich optimal an seine Umgebung anpasst. Ein Fisch hat Flossen natürlich, ein Eisbär ein dickes Fell in der Kälte. Und was brauchen jetzt diese Wesen, die direkt vor Gottes Angesicht leben? Brauchen sie Hände, um zu arbeiten? Brauchen sie Gehirne, um zu grübeln? Brauchen sie Füße, um irgendwo hinzulaufen? All das entfällt. Also was brauchen sie? Sie brauchen Augen. Und davon richtig viele. Vor einem Gott, der wie beschrieben wird, Jaspis, Karneol, mit dem Schönsten verglichen wird, das man sich vorstellen kann. Von dem Thron, von dem Blitze, Stimmen, Donner ausgeht, Regenbogen, kurz atemberaubend, überwältigend. Wie herrlich ist unser Gott. Und es ist die Aufgabe der Schöpfung, zu sehen und zu staunen. Wir müssen wieder lernen, zu staunen über unseren großen Gott. In der Furcht des Herrn, das ist nämlich der Weisheit Anfang, zu staunen über unseren Herrn und ihn geistlich zu sehen auf diesem Thron der Gnade. Und das ist unsere höchste Berufung, die hier schon begonnen hat und in Ewigkeit nie enden wird. Wir haben es gehört, diese Thronszene, die ist ewig. Sie hat kein Ende. Und wir singen in dem Lied, und wenn dann die Kräfte schwinden, wird meine Seele dich weiter preisen, 10.000 Jahre und in Ewigkeit. Ja, Herr, dich sehen, dich erkennen, über dich nachsinnen, über dich staunen, von dir fasziniert sein, in Ewigkeit. Amen. Ja, Vater, ich danke dir in Jesu Namen, ja, dass du dich verherrlichst in uns und an uns. Danke, Herr, dass wir dich haben. Danke, Herr, dass wir uns ausrichten dürfen auf diese wunderbare Schönheit, die du ausstrahlst. Jesus, schönster Name, herrlicher Heiland, du allein bist würdig zu nehmen Lob und Preis und Anbetung. Du bist das Lamm Gottes auf dem Thron. Danke, Jesus, dass wir deine Kinder sein dürfen. Und danke, dass du uns einfach, ja, gerufen hast, ja, deine Nachfolger zu sein, Botschafter deiner Liebe zu sein, dass wir es rauslassen und weitergeben, Herr, das, was du uns geschenkt hast. Und das alles fängt zu Hause an, ja, in unserer Ehe, in unserer Familie. Und dann sind wir bereit, den nächsten Schritt zu gehen. Und dann sind wir bereit, nochmal einen Schritt zu gehen. Aber das Fundament muss stimmen. Und ich danke dir dafür, dass du das Fundament bist in unserer Ehe, in jeder Ehe von jedem Einzelnen hier in dieser Gemeinde. Danke, Herr, dass dein Blut uns rein macht. Und wie Luise es vorgelesen hat, dein Blut macht uns rein von aller Ungerechtigkeit und von aller Sünde. Denn wir sind deine geliebten Kinder, jetzt und in Ewigkeit. Amen.